Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen zu Zollcast Folge 94 vom 29. Mai 2024. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube der Wissenschaftskommunikation. Und zum Glück muss ich sagen, heute in Allergiezeiten ist die liebe Laura bei mir, weil wenn ich mich dann mal räuspern muss, dann kannst du übernehmen, Laura. Hallo, ich grüße dich.
Hi, hallo zusammen.
Ah, du hast auch ein bisschen zu kämpfen mit Allergie, ne?
Genau. Du siehst es ja, meine Augen ganz schlimm, aber ich hoffe, ich höre mich ganz gut an, von der Nase her und so, also nicht so nasal.
Nein, überhaupt nicht. Du klingst wie immer ganz hervorragend und Allergiezeit, könnte man eigentlich auch mal eine Folge machen hier im Zollcast, dem ersten und einzigen bodenkundlichen Podcast im deutschsprachigen Raum, ne? Weil letztlich Allergien gehen auch irgendwie bodenbasiert los, ne, wenn es um Heuschnupfen geht, aber wir haben ja noch genug Zeit und Gelegenheit, hier darüber zu sprechen an der Stelle. Laura, du weißt, manchmal geht auch mal was daneben in der Folge oder wir haben irgendwas vergessen. Oder aber es melden sich auch manchmal ganz unabhängig von daneben gegangenen Sachen oder vergessenen Sachen einfach Hörerinnen und Hörer und wollen uns noch ein paar gut gemeinte Hinweise geben zu den vergangenen Folgen. Und das hat unser treuer Hörer Konrad gemacht im Nachgang der letzten Folge, Zollcast Folge 93, Schlemmdank. Die hast du auch schon gehört, ja?
Ja, eine sehr tolle Folge.
Das freut sich
wie sehr spannend und toll, weil gerade mit Texturanalyse habe ich mich auch im Studium befasst und
Spaß.
Ist gut gelungen.
Ja, das geben wir weiter an den lieben Julian, der hat die vorbereitet und hat uns da immerhin zwei Methoden genannt. Ist gar nicht wahr, drei Methoden mit Dekantieren, wie man tatsächlich Korngrößen analysieren kann. Und wir haben so vielleicht ein bisschen den Eindruck erweckt, dass das alles ist, aber natürlich, da kann man sich auf unsere Hörerinnen und Hörer verlassen. Nein, es ist nicht alles. Ja. Es gibt also tatsächlich noch mindestens eine weitere Methode, um die Korngröße zu analysieren. Und das ist die Bodenspektroskopie. Hast du davon schon mal irgendwas gehört?
Ich glaube schon. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie genau es funktioniert.
Ja, das hat uns der Konrad zum Glück ein Stück weit erklärt. Und er arbeitet tatsächlich auch in einem Projekt, zumindest ein Stück weit mit der Bodenspektroskopie. Ne? Also es geht um Infrarotspektroskopie, also im Infrarotbereich. Und für diese Spektroskopie müssen die Proben gar nicht dispergiert werden, sondern werden nur auf eine Korngröße von kleiner 2 mm gesiebt und eventuell gemahlen. Danach werden sie in kleine Töpfchen gefüllt, mit einem Spektrometer gescannt und wenn die Spektren im Rahmen des Modells liegen, können Ton, Schluff und Sand modelliert werden. Das ist das wesentliche Funktionsprinzip der Spektroskopie, also gar nicht so wie die Schlemmanalyse beispielsweise, wo man das Ganze erst dispergieren muss, großartig, ne, und dann diese Zylinder geben. Also schon eine minimalinvasive Methode. Und der Konrad hat uns natürlich auch ein Paper dazu verlinkt. Das habe ich auch in die Shownotes gepackt. Und er sagt eben auch, dass es im landwirtschaftlichen Kontext sehr gerne angewendet wird. Ne? Und da sieht man auch den Konrad auf der Seite www.acroscope.ch. Das ist entsprechend dieses Projekt oder diese Institution, wo Konrad auch tätig ist. Da sieht man ihn auch auf dem Acker mit so einem Handspektrometer. Entsprechend die Korngröße scannen, ja. Und er erklärt auch auf diesem Video, was natürlich auch in den Shownotes sich befindet, wie einfach das geht und wie es so möglich ist, eben mit einem gut kalibrierten Modell schnell enorm große Datensätze, vor allem für den landwirtschaftlichen Bereich, zu gewinnen. Das ist doch mal was, ne? Und da haben wir Konrad jetzt auch endlich mal gesehen, ja. Konrad, unseren treuen Hörer der ersten Stunde, ja.
Ja, sehr schön. Nee, aber was ich dazu noch sagen kann, das hatte der in der Folge auch so ein bisschen, es kommt da halt auch immer auf die Fragestellung drauf an, ne, und den Probenumfang. Also bei den ganzen Labormethoden ist es halt wirklich so, dass man, dass es immer verschiedene Verfahren gibt, alle haben Vor- und Nachteile und man muss gezielt gucken für seine Fragestellung und natürlich gerade landwirtschaftlich gesehen, wir wissen ja auch alle die Felder, die so riesengroß sind, wie viele Schlemmanalysen willst du denn da machen und wie lange dauert das, bis die Landwirte dann da warten? Natürlich ist es da also dann ja auch richtig gut, dass es da was Einfaches an Handgerät gibt, wo du vor Ort und gleich sofort sehr viele oder sehr viele Proben analysieren kannst, ohne so zeitintensive Vorbereitung zu haben.
Richtig, richtig. Und ja, wie du sagst, hängt von der Fragestellung ab. Und da ist es dann vielleicht auch manchmal nicht nötig, die Korngrößenanalyse so exakt zu halten. Also er sagt zwar, natürlich gut trainiertes Modell, ne, aber je nach Fragestellung genügt vielleicht auch erstmal eine grobe Einschätzung und ein grober Wert. Und da ist das dann gut geeignet. Also schaut da gerne mal rein. Vielleicht machen wir auch nochmal eine eigene Folge dazu. Konrad, du bist übrigens immer eingeladen, dich dazu interviewen zu lassen oder zu einem anderen Thema. Da würde ich mich persönlich sehr freuen, weil Konrad ist wirklich einer der längsten Verfechter und er sitzt auch in der Schweiz. Ne? Also wir sind ja für den ganzen deutschsprachigen Raum zuständig, Laura, und da haben wir immerhin diesen einen Hörer in der Schweiz, der dort sozusagen uns die Treue hält. Ja. Schön, ne? Genau, also so viel zum Vorgespräch und jetzt kommen wir mal ohne weitere Umschweife zum Thema der heutigen Folge. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt jetzt schon einen Vorteil gegenüber Laura. Ihr wisst nämlich, worum es geht. Ne? Ihr könnt jetzt schon in die Shownotes gucken. Die habe ich dir vorenthalten, Laura.
Ja, ich hab tatsächlich gucken wollen.
Und was hast du vorgefunden?
Ja, nichts hast du reingeschrieben.
Gar nichts. Ich habe nur das Vorgefunden. Ja, genau, ich habe... Das
genau,
Vorgespräch,
Konrad,
ne?
Hast du, genau, aber.
Und hast du auch den Namen von dem Ordner, in dem ich das abgelegt habe, gesehen?
Ja.
Die Laura Ärgern-Folge. Also es ist wirklich eine große Gemeinheit, Laura, und ich gebe das auch an dieser Stelle zu und ich will mich bei dir förmlich natürlich hier auch entschuldigen, aber ich glaube, es wird eine schöne Folge für dich, auch wenn du noch nicht weißt, worum es geht. Und es ist einfach eine schöne Folge und ein schönes Thema, das hoffe ich zumindest.
Ja, bin ganz gespannt. Man muss ja auch mal aus seiner Komfortzone raus, ne?
Ja, das gilt für mich heute auch. Also es geht definitiv um bodenbiologisches Thema, ne? Habe ich ja eigentlich so gut wie keine Ahnung, aber freue mich auch immer, wenn ich mich da ein bisschen reinarbeiten kann. Und Laura, ich habe dich aber nicht ganz alleine gelassen, sondern ich habe dir im Vorfeld zwei Hinweise gegeben. Das erste war ein Film. Der Film heißt Live mit Jake Gyllenhaal. Den guckt man sich ganz gerne an. Ich mag den zumindest ganz gerne als Schauspieler. Du hast die erste halbe Stunde von dem Film geguckt und den Trailer auch gesehen. Kannst du den Hörerinnen und Hörern ganz kurz umreißen, grob, worum es geht? Wir wollen nicht zu sehr spoilern, aber mal so ganz grob.
Okay, genau, da geht's darum, dass Wissenschaftler also auf der Internationalen Raumstation sind und dort eine Probe von der Marssonde quasi abfangen, sozusagen. Die analysieren sie und entdecken dann ein, wie soll ich es jetzt beschreiben, ein Wesen,
ja,
das reagiert, das sich bewegt. Und im Trailer sieht man dann, wie dieses Wesen dann aber plötzlich wirklich einen sehr eigenen Charakter entwickelt, würde ich es beschreiben. Und die Wissenschaftler auf der Raumstation attackiert. Ja, und irgendwie besteht dann auch die Gefahr, dass das auf die Erde gelangt und sich dort entwickelt und die ganze Menschheit aussterben kann.
Eieiei. Gut, ja, also sehr, sehr gut.
Jetzt habe ich es.
Ja. Das ist Trailer-Inhalt. Das
wie soll ich das sagen? Genau,
so.
Es wird dann sehr dramatisch und dann, genau. Das war.
Eieiei, da habe ich aber was angerichtet. Ne? Manchmal denkt man gar nicht so weit, wenn man solche Hinweise streut, aber. Das Wesen ist schon mal, glaube ich, bin ich nach wie vor von überzeugt, ein guter Hinweis, ne? Ich weiß nicht, ob du das im Trailer gesehen hast.
Ich habe das ja auch in der ersten halben Stunde gesehen. Irgend so ein Viech, also, ja, das sahen aus wie lange Haare, die so gewachsen sind. Und die haben halt auf Bewegung auch reagiert und sind so mitgeschwungen. Also, und haben sich, ist auch ganz schnell gewachsen eigentlich.
Genau, ne?
Genau.
Und sie sagen aber ganz am Anfang ja, also diese Marsprobe kommt zurück. Es geht um, also Marsböden werden, wird da mitgeführt, Substrat, ne? Und da ist ja dieses Wesen drin. Das besteht am Anfang aus undifferenzierten Zellen, ne? Also ist erstmal ein Einzeller und dann entwickeln sich diese Zellen vor, ne? Die übernehmen dann verschiedene Funktionen und am Ende, was da so rauskommt, was du meinst mit diesen Fingern, das sieht aus wie so ein bisschen, glaube ich, wie so ein Süßwasserpolyp, ne? So, ne, jetzt weißt du natürlich immer noch nicht, worum es geht in dieser Folge, aber es wird noch deutlich, ich verspreche es dir, denn ich habe dir auch noch einen zweiten Hinweis vorab in unserem Chat geschickt. Ne? Das waren in Emoji-Form. Erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, was ich dir da geschickt habe.
Ja, also es war ein Bär und ja. Ich dachte erst, es ist ein Keim oder so eine Zelle, also eine Zelle halt quasi. Das war's.
Ja.
Und du hast auch schon im Vorgespräch ja verraten, dass manche Instagram-User oder Follower es wussten. Jetzt fühle ich mich noch ein bisschen döver, weil ich wusste es nicht. Ich weiß gar nicht, was habe ich dir nochmal gesagt, das erste? Bärenkeim oder so, ne? Ich hatte wirklich, hab bis jetzt auch, kann mir keinen Reim drauf machen. Was der Bär da soll, das verstehe ich nicht.
Okay, gut. Ich kann dich aber auch da beruhigen, die meisten Instagram-Userinnen und User wussten es auch nicht. Es haben sich mehrere hundert Leute diese Story angeguckt und ich habe vielleicht Rückmeldungen von 8 oder 10 oder so bekommen. Ne? Also es wissen auch viele das nicht. Und ich würde es jetzt einfach mal auflösen, Laura. Ich glaube, du hast lange genug gezappelt und wurdest lange genug hier auf die Folter gespannt. Und ich würde es dir einfach mal zeigen, wie es aussieht. Ne? Und ich teile jetzt mal hier meinen Bildschirm und ich hab's dir jetzt hier gezeigt. Hast du das schon mal gesehen in irgendeinem Kontext?
Nee.
Nee?
Nee.
Nee? Das ist.
Ich weiß nicht, also es sieht, ich weiß auch nicht. Das sieht aus wie so ein. Ja.
Bisschen komisch,
kann ich das beschreiben?
Ja, okay.
Ja.
Ich zeig dir mal einfach noch ein zweites Bild davon. Das füge ich hier mal ein. So sieht es
aus. Sieht aus wie ein Gürteltier für mich.
Ja, Gürteltier, ne? Also es hat so kleine Beinchen, ne? Davon sind es hier 6, 7, sieht man, ne? So mehr oder weniger. Mhm. Und es läuft so ein bisschen gebeugt, ne? Und es hat so Ringe, also wie so ein gebücktes Michelin-Männchen quasi, ne?
Ja, genau.
So. Und das ist ein super Hinweis. Und jetzt denk aber mal an die Emojis, ne? Also es ist ein Tierchen und welches Emoji hatte ich dir noch geschickt? Gleich am Anfang, das erste.
Das war doch ein Bär, oder nicht?
Genau, das ist ein Bärtierchen. So heißen
ein
die.
Ein Bärtierchen.
Genau. Die heißen Bärtierchen und ehrlich gesagt, ich freue mich, dass du, also du hast von Bärtierchen noch nichts gehört bisher.
Mm-mm,
ach, nee. Das freut mich, Laura, besser hätte ich es gar nicht erwischen können. Da kann ich dir jetzt nämlich eine ganze Menge über Bärtierchen erklären, Laura, und über ihre besonderen Eigenschaften. Warum sollte ich sonst auch eine Folge über Bärtierchen machen? Freust du dich über Bärtierchen?
Wahnsinn, ich habe damit jetzt tatsächlich noch nie so Berührungspunkte gehabt und ich frage mich aber tatsächlich immer noch, was das mit Boden zu tun hat.
Ja, gut, den kleinen Bogen, den können wir jetzt auch noch spannen. Bärtierchen leben natürlich unter anderem im Boden. Ne? Also es sind natürlich Bodenorganismen, mitunter sogar recht typische Bodenorganismen. Dieses erste Bild, was ich dir hier dargestellt habe, zeigt eine wunderschöne Mikroskopaufnahme eines Bärtierchens. Und das sitzt tatsächlich auf einem Moos. Stückchen hier, ne? Das grün eingefärbte. Ne? Also Bärtierchen sind typische Moosbewohner, auch typische Bewohner der Litterschicht des Bodens, ne? Also der Streu, beziehungsweise der Humusauflage von Böden. Ne? Sie kommen darüber hinaus aber auch beispielsweise in Seen, im Meer vor. Ne? Also sie sind, auch in der Arktis hat man sie gefunden. Ne? Also sie sind eine sehr, sehr verbreitete Gattung tatsächlich unter den Mikroorganismen. Und ich erkläre dir auch, warum es sich möglicherweise lohnt, ein bisschen mehr über Bärtierchen zu sprechen. Das soll eigentlich der Inhalt der heutigen Folge sein. Ne? Und es schließt sich schon, also sie sehen, gerade wenn man hier unten dieses gebückte Bild, das ist von der Wikipedia-Seite, vom Wikipedia-Eintrag, Bärtierchen, diese gebückte Haltung, das erinnert schon ein bisschen so an einen Bär, ne? So, wenn man, wenn der so lang trollt, ne? Und da ist auch so das Hinterteil ein bisschen rausgehoben, ne? Also, das ist der Grund, warum man sie Bärtierchen nennt. Und ich würde vorschlagen, ich erzähle dir einfach ein bisschen was über die Bärtierchen, Laura, und du hakst ein, wenn irgendwas unverständlich ist oder wenn dir was komisch vorkommt, ne? Dann sag bitte jederzeit Bescheid.
Ja, so machen wir das.
Ja, ich freue mich richtig, dass du von denen noch nichts gehört hast. Das ist immer so schön, als alter Lehrer Leuten was Neues zu erklären. Das freut mich natürlich. Also Bärtierchen bilden einen eigenen Tierstamm. Tardigrada heißt der im Lateinischen. Ne? Das muss uns jetzt nicht sonderlich interessieren. Ne? Aber es ist tatsächlich ein eigener Tierstamm, so wie der Stamm der Säugetiere beispielsweise. Ne? Und in diesem Tierstamm befinden sich etwa 1400 Arten. Ne? Also die Bilder, die ich dir jetzt gezeigt habe, das sind dann mal exemplarisch vermutlich zwei verschiedene Arten. Aber es gibt eben 1400 davon und Bärtierchen haben tatsächlich ganz vielfältige Eigenschaften und haben vor allem auch ganz vielfältige Resistenzen gegenüber ihrer Umwelt entwickelt. Ne? Das wird noch wichtig, weil du musst ja auch noch verstehen, warum ich den Film live dir gesagt habe, so als Hinweis. Ne? Da komme ich gleich dazu. Bärtierchen unterscheiden sich in ihrer Größe auch sehr voneinander. Also sie sind von 0,1 bis 1 Millimeter groß. Man kann sie also, die größten davon kann man bei einem guten Kontrast gerade so mit bloßem Auge sehen. Ne? Aber die meisten eher nicht. Es sind mehrzellige Organismen, keine Einzeller. Deswegen habe ich das Emoji dir gegenüber nochmal korrigiert. Du weißt, am Anfang hatte ich nur den Bären und die eine Zelle, ne, also das eine Bakterium. Und dann habe ich drei draus gemacht, damit man weiß, es ist eben ein mehrzelliger Organismus. und jetzt kommen wir aber mal zu den tatsächlich sehr besonderen Eigenschaften von Bärtierchen. Ne? Also könnt ihr jetzt von irgendeinem beliebigen mehrzelligen Organismus erzählen. Das würde sich sicherlich auch lohnen, aber Bärtierchen haben wirklich mitunter extreme Resistenzen gegenüber äußeren Bedingungen, also gegenüber Umweltbedingungen. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum wir heute auch über Bärtierchen sprechen. Das ist auch medial immer wieder Thema gewesen. Ich verlinke euch zum Beispiel einen Beitrag von Terra X, so, der geht so 9 Minuten ungefähr, wo man so überblicksartig ganz viel über Bärtierchen lernen kann. Ne? Ihre Umweltresistenzen mal in Zahlen. Ne? Also sie können, je nach Art ist das unterschiedlich, das muss ich dazu sagen, aber Bärtierchen können Temperaturen von minus 200 bis plus 100 Grad Celsius mitunter aushalten. Ne? Wie gesagt, von Art zu Art unterschiedlich, aber das hat man schon nachgewiesen. Sie sind enorm resistent gegen hohen Druck beispielsweise und genauso auch gegen niedrige Drücke. Ne? Und sie haben eine besondere Fähigkeit, radioaktiver Strahlung zu widerstehen. Ja, also man hat Bärtierchen in unterschiedlichen Versuchsaufbauten schon enorm bestrahlt, vor allem mit Gammastrahlung. Ja? Und das hat auch einen Grund tatsächlich, warum sie Gammastrahlung so gut widerstehen können. Also Gammastrahlung ist ja deshalb so gefährlich, weil sie bestimmte Zellbestandteile, unter anderem eben die Erbinformationen in den Zellen, zerschießen können. Ne? Also Gammastrahlung ist fähig dazu, die Erbinformationen in Zellen zu zerstören, ne? Zumindest stellenweise. Und daraus, also mit Gammastrahlung, wenn du damit bestrahlt wirst, kann es auch sein, dass du wirklich heftigste Organschäden erleidest, weil ganz einfach sowieso die komplette Zellen zerstört werden. Aber auch langfristig kann es eben durch diese Erbgutzerstörung dann zu Mutationen kommen. Das bezeichnen wir landläufig als Krebs. Ne? So, und bei den Bärtierchen ist es so, dass sie eben in ihren Zellkernen, wo die Erbinformation vorliegt, ein sogenanntes Damage Suppressor Protein, kurz DSAP, haben, was sich so schützend um die Erbinformation drumherum legt und die sozusagen abschirmt, ne? Und deswegen sind sie eben in der Lage, einer enormen Strahlendosis tatsächlich auch zu widerstehen. Und hast du an dieser Stelle eine Vermutung, warum ich dir vielleicht den Film live da, na, also eins vorab, das Wesen in live hat nichts mit Bärtierchen zu tun, also nicht im engeren Sinne, ne? Aber im weiteren Sinne schon. Hast du jetzt, wo ich dir das erzählt habe, so eine Vermutung, warum das so sein könnte? Also wie da meine verworrenen Gedanken gelaufen sind, wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Wenn du jetzt sagst, verworren, dann ist ja wahrscheinlich, also ich hätte jetzt gedacht, dass es, dass man es halt nicht töten kann, erstmal. Also dass es nicht,
Richtig, genau. Ja, ne? Also so genau in die Richtung.
Wie du halt schon sagst, dass es halt sehr resistent ist und die erstmal gar nicht wussten, wie sie das eindämmen können.
Genau.
Oder in Schach halten können, richtig, dass es sich weiterentwickelt.
Richtig, ne? Also unsere Bärtierchen hier sind harmlos, ne? Das gilt offenkundig für dieses Tierchen da auf der internationalen Raumstation nicht. Spoiler an der Stelle, ne? Die haben da Probleme. Aber ja, Bärtierchen sind sehr resistent und darauf wollte ich im engeren Sinne hinaus. Aber Laura, ich finde, wir kennen uns mittlerweile so gut und ich muss dich an der Stelle mal loben, dass du meinen verworrenen Gedankengängen so gut folgen kannst. Das spricht für dich eindeutig. aber Bärtierchen sind tatsächlich auch fähig, das hat man auch nachgewiesen, sozusagen den Bedingungen im Weltraum zu trotzen. Ne? So Weltraum, also stellen wir das Vakuum vor, ne? Im Weltraum natürlich, das sind enorm niedrige Drücke, das sind enorm niedrige Temperaturen und das ist so vollkommen ungeschützt von irgendeiner Außenhaut oder so, ist das natürlich auch die solare Strahlung, ne? Die auf die Bärtierchen einprasselt. Und da hat es schon 2007 ein viel beachtetes Paper gegeben, das ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt habe, ist leider nicht Open Source. Das müsst ihr euch woanders herbesorgen oder $30 dafür bezahlen. Ne? Ihr solltet auf keinen Fall auf die Seite Sci-Hub gehen und dort den Titel dieses Papers eingeben, um es dort zu beziehen. Das ist illegal. Sci-Hub vertritt illegalerweise die Auffassung, dass Wissenschaft für jeder Mann und jede Frau verfügbar sein sollte. Also auf keinen Fall auf Sci-Hub gehen und das Paper dort suchen. Ganz wichtig, ne? Und wie gesagt, schon 2007 vorgeschlagen und es hat tatsächlich auch Versuche gegeben, da habe ich auch einen tollen Artikel von der Süddeutschen gefunden, dass man quasi wie damals diesen ersten Weltraumhund Laika, den die Sowjetunion damals hochgeschossen hat, ne, hat man auch Bärtierchen in so einer Kapsel hochgeschossen und mehrfach um die Erde kreisen lassen. Und hat er dann so verschiedene Kammern und hat dann die Kammern, je nachdem, entweder komplett geöffnet, ne, oder auch nur für die solare Strahlung geöffnet oder auch nur für die Temperatur im All, ne, oder für den Druckabfall und so, ne. Und es ist tatsächlich so, dass Bärtierchen, die da sozusagen die Maximaldosis an Weltraumeinflüssen abbekommen haben, ne, die sind wieder zurück zur Erde gekommen, haben das Ganze überlebt und von denen existieren heute noch Nachkommen. Ne? Also es ist, das muss man sich mal vorstellen. Kein Mensch, ne? Keine Laura oder ich glaube in dieser Terra X-Doku hieß die Lena, die Frau, die da gesprochen hat, ne? Die hat sich selbst auch mit Bärtierchen verglichen. Also kein Mensch würde diesen Bedingungen auch nur Sekunden trotzen irgendwie und dann auch noch in der Lage sein, zurückzukehren und Nachkommen zu haben, ne? Aber Bärtierchen können das, ne? Und das ist sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. Und letzte Sache, Laura, du hängst schon so ein bisschen schief auf dem Stuhl. Ich habe dich schon ziemlich mitgerissen, merke ich gerade. Aber es gibt noch eine Sache, die Bärtierchen auch können, und das ist eine sogenannte Überdauerungsform bilden. Ne? Also das wissen wir ja auch, das ist auch ein Stressfaktor. Es kann ja sein, solche Mikroorganismen sind häufig an das Bodenwasser gebunden. Also die können sich nur in einem dünnen Film aus Wasser um Bodenpartikel herum befindet der sich, ne, so ein Kapillarsaum quasi. Darin können sie sich fortbewegen, ne, und sie brauchen das Wasser natürlich auch für Stoffwechselprozesse. So. Und Bärtierchen sind tatsächlich in der Lage, bei nicht nur bei Wassermangel, sondern bei Abstinenz von Wasser sozusagen so eine Überdauerungsform zu bilden. Ne? Die schrumpeln dann zusammen, die kräuseln sich so ganz wie so eine runzlige Haut, ne? Aber so ganz, ganz zusammenfallen zusammen. Im Deutschen heißt das Ganze Tönnchenform, die dann einnehmen. Also die sind dann einfach nur noch so ein Häufchen Bärtierchenzellen ausgetrocknet, ne? Und in diesem Stadium können sie tatsächlich bis zu 20 Jahren ohne Wasser überdauern. Sie haben dann keinen Stoffwechsel mehr, sie bewegen sich nicht mehr, also sie sind biologisch tot. Und wenn aber in diesem Zeitraum von 20 Jahren wieder Wasser zugegeben wird, dann erholen die sich ganz schnell und zappeln weiter. Und dann geht das wieder los, ne? Also ziemlich abgefahren, oder?
Wow. Jetzt?
Ja.
Die sind ja eigentlich auch unkaputtbar irgendwie.
Ja, richtig.
Scheint mir so.
Richtig, richtig, ja. Jetzt musste ich kurz einen Schnitt setzen, liebe Hörerinnen und Hörer, weil jetzt ist Laura vom Stuhl gerutscht, definitiv. Jetzt habe ich sie gekriegt, ja, an der Stelle. Nur der Vollständigkeit halber, in der Biologie nennt man diese Fähigkeit Kryptobiose, ne? Also so einen anderen Zustand einzunehmen, so einen Überdauerungszustand, um eben äußeren Umwelteinflüssen gut widerstehen zu können, ne? So. Laura, also ich bin persönlich ein Fan von Bärtierchen, wenn man das so hört. Ich hatte von denen vorher auch schon gehört, weil ich immer so ein Terra-X-Doku-Typ bin und mir die da sicherlich mal präsentiert wurden. Du jetzt auch, ne? Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Paper, was ich heute hier vorstellen möchte. Und der Titel des Papers fängt schon hervorragend an. The Toughest Animals of the Earth. Das ist die Einleitung dieses Papers, ne? Also wirklich.
Ja, haben wir ja gerade schon festgestellt.
Ja, das wollen wir so festhalten. Und jetzt mal eine kleine Frage an dich. Wir haben jetzt über Druck gesprochen, Temperatur, Wassermangel, extreme Strahlung. Worüber könnte man sich jetzt auf der Erde noch unterhalten? Ein globales Phänomen, was vielleicht den toughesten Animals unseres Planeten zur Gefahr werden kann, mittel- bis langfristig. Was gibt's denn hier so für Phänomene? Also global, die leben überall auf allen Kontinenten, allen Erdteilen. Hast du eine Idee?
Also wenn du jetzt wenn du jetzt über Lebewesen sprichst, ich hätte jetzt erstmal gedacht Fressfeinde oder sowas, aber das meinst du nicht, ne?
Nee, wäre.
Also das auch, haben sie ja scheinbar auch irgendwie nicht.
Haben sie auch natürlich.
Haben sie?
Ja,
okay,
ja. Bärtierchen haben auch selbst unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten. Also es gibt auch jagende Bärtierchen, die fressen dann Nematoden und so. Und es gibt auch Bärtierchen, die sich nur von organischer Substanz ernähren. Also das ist ganz unterschiedlich. Nee, aber so ein globales Phänomen, was uns alle gerade auch sehr beschäftigt, was den Bärtierchen vielleicht zum Verhängnis werden könnte.
Ja gut, der Klimawandel.
Richtig, genau. Ne? Und deswegen ist der vollständige Titel auch The Toughest Animals of the Earth versus Global Warming. Ja, das ist ja mal die Frage. Also sie können im Weltall überdauern, aber schaffen sie es auch gegen die globale Erwärmung? Das ist ja noch mal was anderes. Weltall.
Aber würde ich jetzt trotzdem eigentlich vermuten, erstmal ja.
Okay, das ist nur.
Ich weiß es nicht, weil du hast ja gesagt, die können sehr ohne Wasser leben, sehr starke Hitze aushalten, die Strahlung. Auch sehr niedrige Temperaturen.
Ja,
spannend, okay.
Ja, das ist ein. Merk dir mal deine Ersteinschätzung sozusagen. Wir werden uns das mal.
Wahrscheinlich ist es nicht so einfach.
Genau,
ne?
Genauer angucken. Oder vielleicht ist es genauso einfach. Wir gehen mal rein, wir gucken uns das mal an. Damit wir uns das besser vorstellen können, spielt die Studie auch tatsächlich in einem Laubwald der gemäßigten Breiten. Ja, also das ist was, ich habe das hier auch nochmal verglichen, sozusagen mit den klimatischen Bedingungen in Oldenburg, wo du ja ansässig bist, da, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können. Ne? Also die Forschenden haben gesagt, sie sind jedenfalls in der Nähe des sogenannten Duke Forest in Nordamerika, in North Carolina ansässig. Ne? Also ich glaube, das Ganze geht auch von der Harvard University aus. Die haben da zumindest auch ein Dataset gesponsert für diesen Versuch. Ne? Und der Duke Forest dort ist eine mittlere Jahrestemperatur von 15,5 Grad Celsius. Das ist schon wärmer als in Oldenburg. Oldenburg hat etwa 9 Grad Celsius, habe ich gesehen. Ja. Und eine Jahresniederschlagssumme im Duke Forest von 1140 Millimeter, da hast du bei dir in Oldenburg nur 750, ne? Aber es ist so einigermaßen die gleiche Größenordnung, so Pi mal Daumen, ne? Ist ein etwa 80-jähriger Eichenbestand dort gewesen, ne? Und jetzt war für mich erstmal die spannende Frage, also wie simuliert man eigentlich so ein Klimawandelszenario bei Bodenorganismen? Hast du da in deiner Laufbahn schon mal irgendwas von gehört oder war das für dich auch neu jetzt?
Nee, aber ich hätte sowas. Ich hätte es gedacht an so eine Art wie Klimakammer mäßig so, wo du die ganzen Umwelteinflüsse so ein bisschen, du musst ja auch musst ja schon abgeschlossen sein, dass du auch die, sag ich mal, Luftzusammensetzung vielleicht steuern kannst, die Strahlung, also die Temperatur, Sonne.
Ja. Du sprichst da viele, viele wichtige Sachen an, ne? Also das Versuchssetting ist ohnehin immer eine wichtige Frage, ne? Und Klimakammern sind da eine gute Möglichkeit. Wenn man jetzt kein Problem damit hat, beispielsweise das Substrat zu stören. Ne? Also Bärtierchen wohnen im Waldboden hier in dem Fall. Ne? Und die Forscherinnen und Forscher haben sich hier in dem Fall gegen einen Klimakammerversuch entschieden, weil eben es auch für sie wichtig war, das Bodensubstrat, ne? Also vor allem die Streuschicht, in der die Bärtierchen vorkommen, nicht zu stören. Und es sollte also tatsächlich ein In-Situ-Versuch direkt auf dem Waldboden sein, ne? Und der Versuchsaufbau, den finde ich eigentlich simpel wie genial, ne? Also das ist auch in dem Paper. Das Paper ist übrigens Open Source, das könnt ihr euch reinziehen. Und ich habe auch vergessen zu sagen, von wem das ist. Das haben wir uns ja auch vorgenommen. Ein Stück weit Matteo Vecchi und seine Kollegen, das wurde am 2. Juni 2021 in Ecology and Evolution veröffentlicht und ist wie gesagt Open Access, ne? Und da könnt ihr reingucken, könnt euch den Versuchsaufbau mal reinziehen. Die haben quasi hier auf dem Bild auch um so einen Eichenbaum herum so ein Oktagon, also ein achtseitiges Viereck quasi mit so Plastewänden, mit durchsichtigen Plastewänden gespannt, sozusagen diesen Bereich erstmal von der Umgebung abgeschirmt. Diese Fläche hat eine Fläche von 17,4 Quadratmetern. Also ist schon ordentlich, kann man sich vorstellen, dass da einige Bärtierchen vorkommen. Und sie haben dann auf dieser Fläche quasi so ein Röhrensystem installiert, durch das warme Luft quasi immer kontinuierlich auf die Fläche ventiliert wird, ne? Und das sagt uns auch, worauf es ihnen ankam, weil wenn du Klimawandel simulieren willst, da müsstest du ja eigentlich noch an mehr Schräubchen drehen, ne? Also die Temperatur spielt natürlich eine Rolle, ne? Bei einer globalen atmosphärischen Erwärmung, ne? Aber dadurch verändert sich natürlich auch die atmosphärische Zirkulation, beispielsweise die Niederschläge, ne? Und Ziel dieses Versuches war es aber erstmal zu gucken, wie reagieren sie eben auf langfristig gestiegene Temperaturen. Ne? Das ist erstmal das eine. Ne? Und langfristig heißt hier 5 Jahre. Also der Versuch lief zwischen 2010 und 2015, wurde entsprechend angelegt. Ne? Und insgesamt 12 Flächen wurden beprobt. 3 davon als Kontrolle. Ne? Und die verbleibenden 9 Kammern wurden mit entsprechenden Temperaturerhöhungen versehen. Und zwar beginnt das ab 1,5 Grad Celsius und geht dann in 0,5er Schritten bis 5,5 Grad Celsius, ne, maximale Temperaturerhöhung. Und das bezieht sich immer auch auf die jeweils aktuelle Temperatur, ne? Also diese Temperaturerhöhung, die Ventilation mit warmer Luft, war immer gekoppelt an die jeweils aktuelle Außentemperatur außerhalb dieser Versuchsflächen. Ne? Also wenn da, keine Ahnung, am Tag 10 Grad Celsius waren, dann gab es da einen Thermosensor. Ne?
Okay, also gemessen. Es könnte die Schwankungen mit aufnehmen dann.
Genau. Ne? Also es wurde exakt parallel quasi abgebildet, um eben diese Temperaturerhöhung einmal zu simulieren. So, das ist das, ne? Und sie diskutieren das später auch, dass natürlich diese Temperatur an die Außentemperatur gekoppelt war. Aber beispielsweise die Bodenfeuchte, ne, das ist so eine Variable, die sie nicht gekoppelt haben an irgendwas, die haben sie einfach nur detektiert, ne? Also das war sozusagen eine von diesem Versuchsaufbau in diesem Moment unabhängige Variable. Das wird später auch noch wichtig für die Ergebnisdiskussion, aber sowas muss man ja bei so einem Versuchssetting auch entsprechend mit berücksichtigen, ne? So, das ist grob der Versuchsaufbau, ne? Und sie haben da auch keine Bärtierchen ausgesetzt, weil wie gesagt, die kommen natürlicherweise eigentlich überall vor, auch in Waldböden, ne? Und man hätte sie dort typischerweise erwartet und so mit diesem Setting, das lässt sich offenkundig auch relativ energieeffizient betreiben, ne? Also wenn du so maximal 5,5 Grad Celsius, da gibt es dann so wasserbasierte Erhitzungsmodule, die relativ effizient wohl laufen, habe ich mich nur kurz drüber informiert, ne? Und die haben das dann über 5 Jahre entsprechend immer um den entsprechenden Temperaturbetrag erhitzt. Ja, Laura, dann passiert erstmal 5 Jahre gar nichts, ne? Fährt da immer mal einmal pro Woche jemand raus und guckt mal, ob alles noch okay ist, ne? Und scheucht ein paar Jugendliche weg, die da versuchen, Bier zu trinken oder so. Und dann, nach 5 Jahren, kam die große Probennahme, genormte Stechzylinder natürlich, je Parzelle wurden an 2 zufälligen Stellen dann Stechzylinderproben genommen. Und dann, man muss ja sagen, die Biologinnen und Biologen sind ja, glaube ich, wirklich sehr fleißige und sehr feinmotorische Menschen, ne? Also dann haben sie entsprechend natürlich von der Litterschicht, ne, also von der Streuauflage, diese Proben genommen bis in eine Tiefe von etwa 10 Zentimetern, ne? Und dieses Litermaterial, das wird dann erstmal gesiebt, bis auf eine Siebmaschengröße von, ich glaube, 37 Mikrometern, also schon sehr fein, ne? Und alles, was dann an Material dort noch übrig geblieben ist, das wurde dann mit Mikroskopen quasi durchgesehen und jedes einzelne Bärtierchen mit Glaspipetten dort rausentfernt, ja. Das ist, hat man richtig Lust drauf, wenn man das hört. Ne? So.
Ich kann sagen.
Es ist so, musst du feinmotorisch veranlagt sein und du brauchst natürlich auch Sitzfleisch. Ich glaube, das dauert eine ganze Weile. Hier in dem Fall haben sie 1362 Bärtierchen von insgesamt 13 unterschiedlichen Arten, ne, standen die extrahiert. Das entspricht so zwischen 6 und 40 Bärtierchen pro Gramm Trockenmasse, ne? Also 1 Gramm Trockenmasse, Humusauflage, zwischen 6 und 40 Bärtierchen da drin. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. So, dann nimmst du das auf. Die können natürlich auch zielgenau bestimmt werden, ne? Also Expertinnen und Experten können übers Mikroskop sehen, was das entsprechend für eine Bärtierchenart ist. Und dann ging's los mit der großen Statistik. Ne? Dann muss natürlich geschaut werden, okay, wie haben sich da die Kontrollen verhalten? Ne? Wie viele Bärtierchen, welche Art waren da entsprechend vorhanden? Und wie haben sich die jeweiligen Plots mit den Temperaturerhöhungen verhalten? Ne? Und dann wird da eine sogenannte Varianzanalyse gemacht. Da gehe ich jetzt an der Stelle mal nicht tiefer drauf ein, ne? Nur so weit vielleicht, das ist ein statistisches Verfahren, um eben festzustellen, ob bestimmte, ja, wie soll man sagen, bestimmte Messwerte überhaupt oder die Abweichung von verschiedenen Messwerten zueinander, entweder in einem Plot oder zwischen verschiedenen Plots, auch statistisch signifikant ist. Das ist ja das, was uns interessiert, ne? Es ist statistisch signifikant, die Artenanzahl. Und übrigens nicht nur die Artenanzahl, sie haben sich verschiedene Variablen angeguckt und die analysiert, ne? Artenzahl wäre zu einfach, aber das ist eine der Variablen, also wirklich nur durchgezählt, wie viele Arten, wie viele Bärtierchenarten sind im jeweiligen Plot vorgekommen. Ne? Das zweite ist die sogenannte Abundanz, das ist die Artenzahldichte. Ne? Würde also sagen, wie viele Arten auf einem bestimmten Volumen oder man kann das auch auf Flächen berechnen, tatsächlich vorkommen, ne? Um zu gucken quasi, wie drängen sich diese Arten auf einem Raum quasi zusammen oder beieinander. Ne? Und das dritte ist der sogenannte Shannon-Index. Das ist eine biologische Größe. Das ist einfach gesprochen einfach ein Maß für die Biodiversität. Ne? Also sowohl für die Artenzahl als auch für die Interaktion der Arten zwischeneinander und mit ihrer Umwelt. Wird ein bisschen kompliziert bestimmt, aber ich vertraue den Biologinnen und Biologen da mal, dass die den Shannon-Index hier auch entsprechend bestimmt haben. Ne? Das ist ein Maß für die Biodiversität tatsächlich. Ne? Das sind die drei großen Variablen und darüber hinaus haben sie sich auch noch die Anzahl der Individuen der Arten, der drei großen Arten angeguckt, die halt am häufigsten vorkommen in Böden. Ne? Die heißen Adropion, Mesobiotus und Diphascon. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig mir notiert und ausgesprochen. Ne? Also es sind die drei am häufigsten terrestrisch vorkommenden Arten und die haben sie auch noch sich hergezogen und haben das auch noch gezählt. Ne? So, das auf 12 Plots, 2 zufällige Proben pro Plot und dann statistisch analysiert. Da kann man sich vorstellen, was das für ein Aufwand war. Und jetzt ist natürlich die Frage, womit haben sie es denn korreliert? Ne? Und da haben sie natürlich die Lufttemperatur genommen, ne? Als wichtige Variable. Klimaerwärmung brauchst du natürlich die Lufttemperatur. Ne? In den Kontrollplots entsprach die Lufttemperatur entsprechend des äußeren Klimas dort in North Carolina? Ja, richtig. Ne? Und bei den anderen Klimawandelplots entsprechend der Temperaturerhöhung. Ne? Sie haben zusätzlich noch die Bodenfeuchte genommen. Und sie haben auch die beiden Variablen Lufttemperatur und Bodenfeuchte in Kombination betrachtet, ne? Das natürlich auch eine Rolle spielt. So, ja, Effektgrößen bestimmt und P-Werte findet man alles in Tabelle 2 des Papers. Und jetzt kommt's aber zum spannenden Moment hier, wo ich Laura frage. Laura, diese ganzen Sachen, ich es ist ein relativ eindeutiges Ergebnis, sonst wäre ich nicht so fies und würde dich das nicht fragen. Ne? Also Artenzahldichte, Artenzahl, Shannon-Index und die drei Arten. Was sagst du, hat der Klimawandel den statistisch signifikant zugesetzt oder eher nicht?
Ich hätte jetzt vielleicht schon gesagt, dass die Artenzahl schon abnimmt, tatsächlich. Dass vielleicht manche Arten das nicht überleben oder dem standhalten konnten, nicht so resistent waren wie andere.
Ja, nee, ist nicht so. Also nicht statistisch signifikant tatsächlich, ja. Nee, es ist, also die Antwort ist tatsächlich ganz einfach, die sie gefunden haben, sah okay. Es gab Abweichungen, aber entweder sind die Abweichungen begründbar quasi mit Unterschieden, mit Heterogenitäten innerhalb der einzelnen Plots. Das kann ja vorkommen, ne, aus unterschiedlichen Gründen. Aber es gibt jedenfalls keine statistisch signifikanten Effekte, die dort festgestellt wurden. Ne? Überhaupt nicht. Ne? Das entweder die P-Werte sind dann entsprechend zu hoch, ne, oder du kennst das ja dann auch, die Effektgrößen zu klein bei entsprechenden P-Werten. Ne? Also das ist keine statistisch signifikanten Effekte. Haben sie feststellen können, über 5 Jahre. So. Und das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Ne? Ich hätte es auch so vermutet tatsächlich, weil, also ganz ehrlich, so ein tolles Individuum oder so ein tolles Bärtierchen halt, ne, was sogar im Weltraum existieren kann, ne, dann kann natürlich der Klimawandel nichts anhaben. Ne? Das ist ja für mich vollkommen klar als Bärtierchen-Fan. Und dir war das auch von vornherein klar, ne? Aber sie haben es eben entsprechend nicht festgestellt.
Es schreit ja jetzt nach einem Aber.
Ja, weil natürlich, da hört ja Wissenschaft nicht auf in so einem Paper. Die könnten ja die Tabellen veröffentlichen und dann noch so einen schönen Results-Teil schreiben und sich dann auf die Schulter klopfen. Aber nein, sie haben das Ganze natürlich auch noch diskutiert und selbstkritisch sich die Frage gestellt, was könnten denn möglicherweise die Ursachen dafür sein, dass wir in North Carolina, in diesem Waldboden, hier in unserem 5-Jahres-Experiment mit Klimawandelszenarien keine statistisch signifikanten Effekte gefunden haben, bezogen auf unsere Messgrößen. Ne? Das ist eigentlich auch fies, die Frage. Es geht schon sehr, sehr deep rein, aber hast du eine Idee? Vielleicht.
Mein erster Gedanke war jetzt tatsächlich vielleicht, das ist ja echt so Neubildungsrate-mäßig, hätte ich jetzt gesagt, also dass sie vielleicht, ich weiß ja nicht, wie die sich fortpflanzen, das ist, glaube ich, gar nicht so erzählt, oder? Und wie alt,
also die legen
wie alt die werden, wenn sie so sterben, aber die legen ja auf jeden Fall Eier, dass vielleicht schon manche älteren Bärtierchen vielleicht nicht mehr, also, oder? Ich weiß es nicht, aber dann hätte ja auch die Zahl abgenommen.
Ja. Genau, ne, also Artenzahl hätte
dann... Das passt jetzt doch nicht, ja, das passt ja dann doch nicht.
Also, macht dir keinen Kopf, ich wäre auch nie drauf gekommen, wir sind ja auch keine bodenbiologischen Podcaster. Aber ich hatte eingangs gesagt, dass es natürlich viele verschiedene Unterschiede zwischen den einzelnen Bärtierchenarten gibt. Ne? Also was die Temperaturtoleranz angeht, ne? Und diese ganzen Eigenschaften, die unterscheiden sich natürlich auch zwischen Arten. Ne? Jetzt gibt es aber auch den Effekt sozusagen, dass innerhalb einer Art auch sozusagen bestimmte Unterschiede in diesen Toleranzen auftreten können. Ne? Also es ist trotzdem eine Art, die hat nach außen die gleichen Eigenschaften und wird auch so bestimmt. Ne? Aber es kann sein, dass eine Art zum Beispiel in North Carolina, dass sich da so eine Family durchgesetzt hat, also eigentlich wie bei den Menschen, ne? Wohnt irgendwo eine Familie mit besonderen Eigenschaften, ne? Und so ist das auch manchmal bei den Bärtierchen. Und da sagen sie eben auch, okay, es könnte sein, dass dort Arten ansässig waren oder Individuen einer Art, die eben besonders hohe thermische Optima und Maxima besitzen. Ne? Also das trifft sowohl für Arten als auch für Individuen einer Art. Ne? Zum Beispiel führen sie an, dass in der Arktis, glaube ich, Bärtierchen gefunden wurden. Das ist auch noch so eine wichtige Forschungsgrundlage. Bärtierchen in der Arktis kommt man gar nicht drauf, ne? Aber es gibt sie tatsächlich, dass man da Arten gefunden hat, die eben eine hohe Stresstoleranz gegenüber vergleichsweise hohen Temperaturen von, ich glaube, 30 Grad Celsius oder so haben. Ne? So, das ist für Arktis-Bärtierchen eben schon der Hitzekoller schlechthin, aber sie halten es aus bis dahin, ne? So, also das ist eine Hypothese, woran das liegen kann, dass hier quasi keine Korrelation gefunden wurde. Ne? Die zweite Hypothese hat auch was mit den besonderen Eigenschaften von Bärtierchen zu tun. Ich hatte dir ja gesagt, von diesem sogenannten Überdauerungsstadium, ne, von diesem Tönnchenstadium, ja, wo sie dann sich so austrocknen quasi bei Wassermangel, ne, und sich so zusammenkräuseln, ne. Und das sagen sie eben auch. Also es kann ja sein, dass vor allem in den Trockenstressmonaten, also im Sommer in den gemäßigten Breiten, viele Individuen der Bärtierchen einfach in dieses Tönnchenstadium übergegangen sind. Und dann sind sie sowieso, ist denen sowieso alles egal. Also in diesem Tönnchenstadium haben sie genau dieselbe Stressresistenz, eigentlich noch mehr als lebende Individuen. Ne? Und dann interessieren die 1,5 Grad oder maximal 5,5 Grad Celsius Erhöhung der Lufttemperatur auch nicht mehr. Dann warten die einfach, bis im Herbst die ersten Niederschläge wiederkommen, ne? Und überdauern dann diese Zeit. Und im Herbst sind ja die Temperaturen generell, auch wenn sie vergleichsweise erhöht wurden, na, haben sie ja kein Maximum mehr. Ne? Und das ist eben die zweite Hypothese. Und die dritte Hypothese, Laura, die freut uns hier als Bodenpodcast ganz besonders. Das hat nämlich was mit den Eigenschaften der Humusauflagen zu tun im Boden. Ne? Ich war jetzt neulich erst wieder in Cottbus, hab einen schönen Potzul haben wir da gefunden und haben den analysiert. Ne? Und da war es auch mal so eine Freude, die Humusauflage sich anzugucken, wo die Bärtierchen drin wohnen. Ne? Und das kann man sich ja richtig vorstellen, wenn ihr jetzt die Augen zumacht und ihr guckt euch so eine Handvoll Waldboden, ne, von ganz oben an, ne. Das sind unterschiedlich große Teile organischer Substanz. Die sind auch ganz wild ineinander gelagert, ne, so durch Turbation durcheinander gebracht, ein paar Würzelchen dazwischen. Und zwischen diesen Teilen hat man ja auch mitunter recht große Porenräume, ne.
Stimmt.
Ne, und die sind natürlich luftgefüllt, ne, und die Luft ist dann auch mehr oder weniger gut abhängig von der Umgebungsluft beziehungsweise von der Atmosphärenluft. Ne? Das heißt, an diesen Porenrändern beispielsweise, ne, wir reden ja immer noch von diesem Mikrowasserfilm, in dem sich Bärtierchen quasi bewegen. Ne? Aber es ist noch nicht gesagt, dass die Porenluft quasi instantan die atmosphärische Temperatur annimmt. Ne? Es gibt einen sogenannten Puffereffekt, ne? So zeitlich verzögert. Ne? Und es ist auch so, dass innerhalb dieser Porenräume es dann auch Bereiche geben kann, die halt ein bisschen wärmer sind und ein bisschen kühler. Also es entsteht auch so eine räumliche Heterogenität und da sagt sich das Bärtierchen einfach, na, ich hab's hier so gut, ich gehe jetzt einfach mal in einen Bereich, der quasi ein bisschen kühler ist und überdauere dort, ne, und hab dann auch weiterhin ein schönes Leben. Ne? Also auch die Eigenschaft des Bodens, in dem Fall des Oberbodens und der Streuauflage, ne, nämlich dass man diese Porosität hat, diese Porenheterogenitäten, ne, kann dazu beitragen, oder das ist zumindest eine Hypothese der Forschenden, dass die Bärtierchen auch diesen Temperaturstress hier im Versuch ausgehalten haben und nicht kaputt gegangen sind daran. Ja. Und das fand ich so schön auch in der Schlussfolgerung. Ich wollte natürlich unbedingt mit dir hier über Bärtierchen sprechen, Laura. Aber ich finde es so schön, dass es zumindest von den Forschenden aus diese Hypothese gibt, die sagt, okay, pass auf, Bärtierchen wohnen in Böden und die Böden interagieren auch mit den Bärtierchen dahingehend, dass durch ihre Eigenschaften, ne, also durch die Eigenschaften der Böden, die Bärtierchen vielleicht ein Stück weit geschützt werden vor dem Klimawandel und dass wir dann vielleicht auch sozusagen eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, dass wenigstens die Bärtierchen den Klimawandel einigermaßen überstehen, Laura. Das ist so mein Fazit aus dieser Folge. Was sagst du dazu? Hat dir die Folge gefallen, Sion?
Ja, ich muss sagen, du hast tatsächlich den Schwung geschafft. Am Anfang habe ich mich vor denen gegruselt ein bisschen und stand denen sehr skeptisch gegenüber, weil so etwas, was halt alles überleben kann, ist ja schon irgendwie befremdlich. Aber jetzt schlussendlich denke ich, das gibt ja so ein bisschen Hoffnung tatsächlich. Das ist ja eigentlich, tatsächlich hast du hast es rumgekriegt noch das Ruder. Das denke ich, das ist ja eigentlich richtig gut. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das gut. Vielleicht ist es einfach, weil ich auch jetzt biologisch da nicht so drin stecke, aber was das für eine Bedeutung einfach hat, ne? Und so.
Ja, ja.
Und das hilft ja auch ganz viel, weil von solchen Tierchen zum Beispiel kann man ja auch ganz viel dann lernen, ne? Also wenn man, ich habe mich damit jetzt auch nie befasst, aber ich kann mir halt vorstellen, also die zu studieren, gibt ja dann auch vielleicht ein paar Hinweise, ja, wie man irgendwie sich besser anpassen könnte oder auf andere Organismen oder Lebewesen, was so Anpassungsfähigkeiten betrifft.
Ja, richtig. Ne? Und das ist auch, das haben wir hier jetzt natürlich ausgespart. Ne? Also vor allem diese D-Sub-Proteine, die quasi die Erbinformationen da vor Strahlung schützen, sind natürlich Gegenstand medizinischer Forschung. Ne? Und auch
ja,
dieses,
klar, ich wollte gerade sagen, also das haben sie ja bestimmt schon gemacht, aber wahrscheinlich bislang, sonst hätten wir es ja schon gehört.
Ja, nee, aber das das läuft natürlich, ne? Und das, es ist aber deswegen auch umso wichtiger, dass die Bärtierchen auf diesem Planeten bleiben. Ja? Wir brauchen die und müssen die noch ein bisschen studieren. Das ist wichtig. Und auch dieses Tönchenstadium, ne? Also dass die austrocknen können und dann eine gewisse Zeit überdauern, das ist auch ausreichend interessant, als dass da eben noch Forschung passiert. Also alles das. Ich fand es halt nur wichtig, weil, wie ihr natürlich wisst, aus der Lehrbuchfolge das Edaphon, gerade solche Mikroorganismen spielen auch eine enorme Rolle eben in eigentlich allen Stoffkreisläufen, die es so gibt auf diesem Planeten. Ne? Also eigentlich jeder Stoffkreislauf führt irgendwann durch den Boden, ne? Zumindest die großen, die wir so auf dem Schirm haben, Kohlenstoffkreislauf, Stickstoffkreislauf, Phosphorkreislauf, die gehen alle durch den Boden an irgendeiner Stelle. Und Mikroorganismen leisten da eben wichtige Arbeit, weil sie an der Mineralisation von organischer Substanz beispielsweise beteiligt sind. Ne? Also das sind Zersetzer, das sind Destruenten im Nahrungsnetz. Ne? Und ohne die kämen also weder Pflanzen noch letztlich wir Menschen eigentlich an die Nährstoffe, die wir eigentlich, auf die wir eigentlich scharf sind, in welcher Weise auch immer. Ne? Und deswegen, ohne die sieht's ein bisschen alt aus an mancher Stelle. Ja? Das ist, das sei mal gesagt. Ne? Also auch da wird es sicherlich nicht der letzte Bodenorganismus sein, den wir hier besprochen haben. Über Nematoden haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Auch ganz wichtig. Und da wollte ich hier einen kleinen Beitrag leisten. Jetzt bleibt uns eigentlich nichts weiter übrig, als euch noch zu sagen, wo ihr euch hinwenden könnt. Wenn ihr bei dieser Folge vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen habt und sagt, ah, Christoph, hier hast du aber jetzt nicht gut performt oder hier hast du was nicht richtig erklärt, ne? An Laura bitte nur Lob an der Stelle, ne? Die hat sich hier wacker geschlagen, die wusste gar nicht, worum es geht und hat das, glaube ich, souverän gemeistert hier an der Stelle. Aber mich könnt ihr ärgern über die E-Mail-Adresse info@zollcast.de. Und darüber hinaus natürlich über die sozialen Medien, in denen wir so aktiv sind, die da heißen Blue Sky, Instagram, Facebook und auch LinkedIn. Da sind wir auch aktiv. Und ja, Laura, eigentlich habe ich ja jetzt die Folge vorbereitet und es wäre mein Job sozusagen, die letzten Worte zu finden. Aber
ja, ist es eigentlich auch.
Soll ich das machen, ja? Wirklich?
Ja, mach mal.
Ja, okay,
gut. Ich bin mal gespannt, weil du überlässt uns das ja auch immer so einfach so aus dem, also es kommt ja dann doch immer plötzlich.
Ja.
Also man weiß es, aber dann kommt doch plötzlich, ach ja, huch. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du so sagen würdest als Schlusswort, gerade zu dieser Folge.
Ja, das ist, ich spüre jetzt gerade, was das so immer in einem auslöst, wenn man damit konfrontiert wird. Die
bisschen
letzten,
Druck, ne?
Ja,
oder?
Die letzten Worte einer Folge. Das ist ja auch wirklich, danach ist, kommt dann noch der Abspann und dann ist man raus, ne? Boah.
Ist eine ganz schön, ist noch nicht mal Tschüss sagen, so richtig. Also es ist so.
Ist eine ganz schön große Aufgabe.
Es bleibt dann stehen, quasi, sowas zu sagen.
Das muss ich wirklich sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dann entscheide ich mich mal für was ganz anderes. Wir haben jetzt, glaube ich, über die Klimawiderstandsbärchen ausreichend gesprochen und über ihre Bedeutung. Aber es ist ja so, dass so Themen wie der Klimawandel oder andere gesellschaftliche Themen uns natürlich alle angehen. Und deswegen, das ist meine persönliche Überzeugung und die teile ich auch mit vielen, ist es, glaube ich, keine Option, nicht zu einer Wahl hinzugehen und nicht zu wählen. Ne? Denn die Wahl ist natürlich eine große Freiheit. Ne? Es hat auch eine große Bedeutung für uns in demokratischen Gesellschaften. Ne? Und es ist global betrachtet keinesfalls selbstverständlich, dass man frei, geheim und gleich wählen kann. Und deswegen ist mein Appell, egal ob jetzt am 9. Juni zur Europa- und vielerorts auch zur Kommunalwahl oder bei Landtagswahlen, bei Bundestagswahlen, wo auch immer, geht einfach zur Wahl, setzt euch im Vorfeld mit den zu wählenden Parteien, Kandidaten auseinander. Und informiert euch auf jeden Fall, ne? Aber jede Stimme, die ihr nicht abgebt, spielt im Zweifel den Leuten in die Hände, die vielleicht ganz andere Sachen im Sinn haben als ihr oder im schlimmsten Fall sogar als unsere Verfassung. Und das sollten wir nicht zulassen. Deswegen einfach hier an der Stelle der Appell, egal wann ihr diese Folge hört, geht bitte zur nächsten Wahl.
Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.